Predige über das zweite Buch Mose, Kapitel 33, Vers 12 bis 23. 2. Mose 33, Vers 12 bis 23. Und Mose sprach zum Herrn: Siehe, du befiehlst mir, dieses Volk hinaufzuführen. Doch hast du mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch gesagt hast: Ich kenne dich mit Namen, und du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Nun denn, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen, damit ich dich erkenne, auf dass ich Gnade finde in deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Er erwiderte: Mein Angesicht wird vor dir hergehen, und ich will dich zur Ruhe bringen. Er aber sprach zu ihm: Wenn nicht dein Angesicht mitgeht, so lass uns nicht von hier hinaufziehen. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich und dein Volk Gnade gefunden haben in deinen Augen? Wenn nicht daran, dass du mit uns gehst und dass ich und dein Volk so vor allen Völkern auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Da sprach der Herr zu Mose: Auch was du jetzt erbeten hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen. Er aber sprach: Lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Und er antwortete: Ich will all meine Pracht vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Dann sprach er: Du kannst mein Angesicht nicht schauen, denn kein Mensch bleibt am Leben, der mich schaut. Und der Herr sprach: Siehe, da ist Raum neben mir, tritt auf den Felsen. Wenn nun meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in eine Kluft des Felsens stellen und meine Hand schützend über dich breiten, bis ich vorüber bin. Und wenn ich dann meine Hand weghebe, darfst du mir nachschauen, aber mein Angesicht kann niemand sehen. Es ist ein langes Gespräch zwischen Gott und Mose. Beide sind sozusagen Freunde miteinander. Der Mose kommt gerade aus einer sehr schwierigen Situation, vielleicht ist auch heute Morgen jemand, der hier ist, in einer schwierigen Situation. Und zwar aus einer Situation der Isolierung und Einsamkeit kommt er heraus. Ich vermute, dass jeder von uns das kennt, dass er sich irgendwo schon einmal isoliert und einsam gefühlt hat oder vielleicht im Moment sogar fühlt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Es kann sich jemand einsam fühlen, weil die Menschen, mit denen er zusammengelebt hat, gestorben sind oder vielleicht durch eine Trennung in der Familie ausgezogen sind. Ich sprach gerade vor kurzem mit einer Frau, die sagte, es können 2 bis 3 Tage vergehen, in denen ich kein einziges Wort spreche. Ich fürchte, dass ich noch das Reden verlerne. Das ist Einsamkeit, weil kein Mensch in der Nähe ist. Aber man kann sich auch mitten in einer Familie einsam fühlen, vielleicht weil Knatsch da ist und man mit dem anderen nicht reden kann. Man kann sich mitten in einer Schulklasse einsam fühlen, weil man feststellt, ich habe keinen Freund hier in dieser Gruppe. Oder vielleicht in seinem Fußballverein einsam fühlen, weil man immer nur auf der Reservebank sitzt und nie mitspielen darf. Oder jemand, der hohe Verantwortung trägt, in einer Firma, in irgendeinem Verein, kann sich einsam fühlen, weil er alle Verantwortung, alle wichtigen Entscheidungen letztlich selbst treffen muss. Die Einsamkeit der Verantwortung. Ich denke, der Mose hatte gleich mindestens 2 der 3 dieser Punkte gemeinsam. Er kam aus einer Situation der Isolierung heraus. Er war 40 Tage mit Gott auf einem Berg gewesen und sprach mit ihm. Wahrscheinlich hatte er sich sehr gefreut über diese Gemeinschaft. Dann war er runtergestiegen ins Tal und hatte dort gemerkt, dass sein Volk inzwischen sich so einen Wohlstandsgott aus Gold gebaut hatte, so ein goldenes Kalb. Und da war er entsetzt und hat dieses Kalb zerschlagen müssen und hat dann ein Strafgericht Gottes dort durchgeführt, dem 3000 seines eigenen Volkes zum Opfer fielen, die starben. Er war also isoliert. Er war auch isoliert gegenüber seinem eigenen Bruder, denn er dachte, dieser Bruder, der Aaron, würde eine sehr gute, verantwortliche Führung in diesem Volk ausüben. Aber stattdessen hat er eine Art anti-autoritäre Führung praktiziert, das heißt sich selbst bestimmen lassen von dem, was die anderen wollten, und hat ihnen nachgegeben. So war also der Mose selbst im Blick auf seinen Bruder isoliert, und dann versuchte er bei Gott Vergebung zu erreichen für sein Volk. Und Gott sagte ja, jetzt führe dieses Volk weiter in das Land, wohin sie sollen. Er war also ziemlich alleine und isoliert. Und von daher kann man all diese Fragen verstehen, die er stellt. Er fragt nämlich, lieber Herr, wer wird denn nun mit mir ziehen? Soll ich da wirklich so ganz alleine sein? Der Einzige, auf den ich mich verlassen kann, bin ich selbst. Und Gott sagt, nein, ich werde mit dir ziehen, mein Angesicht wird vor dir hergehen. Das heißt, er vergewissert sich, dass Gott bei ihm ist. Und das finde ich sehr wichtig, das zu tun, auch für jeden von uns, sich zu vergewissern, ich gehe den Weg Gottes und Gott ist bei mir. Mose sagt, das wäre doch die einzige Auszeichnung vor allen Völkern der Erde, dass wir wissen, Gott ist mit uns unterwegs. Wir sind ein Volk Gottes und Gott ist mit uns. Dieser Name Immanuel, der Name des kommenden Messias, heißt ja nichts anderes als Gott ist mit uns. Und das möchte ich jedem heute Morgen sagen, der Jesus kennt. Gott ist mit dir, auch dort, wo du vielleicht ein bisschen isoliert bist, in deiner Klasse vielleicht jemand über dich lächelt, weil du nicht die Evolutionslehre glaubst, sondern den biblischen Schöpfungsbericht vertrittst. Gott ist mit dir in deiner Firma, wo das Geschäftsleben so abläuft, als ob es Gott gar nicht gäbe. Gott ist mit dir in deiner Familie, wo es vielleicht im Moment nicht immer nur einfach ist. Gott ist mit dir in deiner Gemeindeverantwortung, wo du nicht nur die Honigseiten von Christen kennenlernst, sondern auch merkst, dass Christen auch, wie soll ich das sagen, nicht vollkommen sind. Gott ist mit dir, wenn du vom Arzt vielleicht eine schwierige Diagnose gestellt bekommst, die deine Lebenserwartung begrenzt. Und Gott möchte dich zur Ruhe führen, so wie er dem Mose sagt, ich will dich zur Ruhe führen, zu einer Ruhe in Gott führen. Die Ruhe ist nicht in den Umständen, in denen wir sie oft gerne hätten, sondern die Ruhe ist in Gott. Und das ist sicher wichtig zu wissen und auch zu erwarten. Gott ist mit uns, stand allerdings auch auf den Koppelschlössern im letzten Krieg, zumindest in den Anfangsjahren, als es noch siegreich vorwärts ging. Und dann hörte es scheint etwas auf mit diesen Schlössern. Das ist nicht ganz so ideal, weil man da versucht, Gott einzuspannen, in dem Sinne, ich gehe zwar nicht den Weg Gottes, aber er soll doch mit auf meinem Weg gehen. Das wird dann etwas schwieriger, weil Gott meinen Weg zwar kennt, aber ihn nicht unbedingt teilt, wenn es nicht auch seiner ist. Gerade dieser Tage hatte eine christliche Zeitung alle Parteien angeschrieben. Ich habe leider die Antwort nicht gelesen, weil es ein bisschen lang war. Und jede Partei sollte einmal begründen, weshalb gerade Christen ihre Partei wählen sollten. Und die haben auch alle geantwortet und die Antworten wurden in dieser Zeitung veröffentlicht. Es wäre hochinteressant, warum soll ich als Christ gerade diese Partei wählen? Ja, kann es sein, dass Gott mit uns ist auf diesem Weg, auf diesem Weg, auf diesem Weg? Oder kann es auch sein, dass es nicht so ist? Wenn Gott mit uns ist, ist das die einzige Auszeichnung unseres Lebens, die wirklich zählt. Jeder Tag mit Gott verbracht ist ein Tag, der zählt. Und jeder Tag ohne ihn verbracht ist ein Tag mit einem negativen Vorzeichen. Auch wenn der Tag schön sein sollte, dient er nicht der Ehre Gottes. Gott ist mit uns und der Mose sagt, gut, du kennst mich mit Namen, ich habe Gnade gefunden bei dir, das finde ich gut. Ich bin in Heidelberg, als ich dort studierte, täglich an einem kleinen Haus vorbeigegangen, in dem in einem kleinen Fenster verschiedene Namen hingen, richtig auf so einer Glastafel geschrieben. Und da stand drüber, unsere Namen sind im Himmel geschrieben, Doppelpunkt. Und dann kamen die da alle auf dieser Glastafel. Und ich habe mich am Anfang ziemlich geärgert und dachte, na so ein Hochmut, auch noch diese Namen ins Schaufenster zu hängen sozusagen. Es war das Haus, in dem die Heilsarmee zu Hause war. Das sind ganz einfache, liebe Leute, die sich um schwierige Menschen kümmern. Und sie hatten eine etwas ungewöhnliche Art der Werbung oder auch dieses Vermögen, ihren Glauben auszudrücken. Aber ich glaube, dass mein Name bei Gott auch bekannt ist, dass er weiß, dass mein Name in seinem Buch des Lebens steht. Und darüber freue ich mich. Und es wäre gut, wenn der Einzelne von uns das auch wüsste, Mein Name steht in Gottes Buch. Er kennt mich mit Namen. Er redet mit mir und vor allen Dingen hat er mich sehr lieb. Der Mose geht dann noch einen Schritt weiter. Er möchte eigentlich nicht nur, dass Gottes Angesicht mit ihnen zieht, sondern er sagt, lass mich deine Herrlichkeit schauen. So wie bei Freunden, wo einer jetzt feststellt, ich habe wirklich einen Freund und jetzt möchte ich ihn aber auch ganz kennenlernen. So die letzte Schranke, die noch trennt, möchte jetzt fallen. Er hat diesen Wunsch, Gott ganz kennenzulernen und das wäre ein guter Wunsch auch für jeden von uns. Ich möchte Gott ganz kennenlernen in seiner ganzen Liebe, in seiner ganzen Macht und seinem Willen. Ich finde es gut, Gott ganz kennenzulernen. Wir können es heute nur durch die Bibel tun. Der Mose hatte ja diesen Wunsch und wir werden merken, ob sein Wunsch und wie erfüllt wurde. Er wollte Gottes Herrlichkeit sehen. Ich kann Gott hier heute nicht schauen. Ich kann ihn nur glaubend erkennen, mit den inneren Augen, nicht mit den äußeren, indem ich sein Wort lese, indem ich Gespräche mit Christen habe, indem ich bete. Und so er mir vor Augen tritt und ich an ihn glaube, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Aber ich bin unterwegs vom Glauben zum Schauen. Das ist wichtig. Ich bin unterwegs vom Glauben zum Schauen. Und der Mose wollte ziemlich schnell von diesem Glauben zum Schauen kommen. Er wollte Gott sehen und sich so richtig vergewissern, er ist da und ich werde jetzt mit diesem herrlichen Gott weitergehen. Gott hat ihn ein bisschen enttäuscht, ihn aber doch getröstet und gestärkt. Er sagte, lieber Freund, du kannst mich nicht sehen, denn wenn du mich sehen würdest, würdest du sofort sterben. Das heißt, dieser heilige Gott würde dann, wenn ein Mensch wie wir ihm begegnen, ihn sofort in die Ewigkeit holen müssen, weil dieses Gottschauen in einer gefallenen Welt nicht mehr möglich ist, sondern nur noch in der Ewigkeit, wo auch bei Gläubigen die Sünde abgelegt ist, wo nichts mehr zwischen ihm und uns steht. Er sagt, du kannst mich nicht sehen, sonst würdest du sterben. Aber ich will dir trotzdem helfen und deinen Wunsch, soweit es geht, erfüllen. Wir sind vom Glauben zum Schauen unterwegs. Jeder von uns wird Gott einmal sehen. Jeder von uns wird Gott einmal sehen. Die einen als Freund, die anderen als Richter. Interessant war eine Umfrage vor kurzem, wo unter anderem gefragt wurde, von einem Meinungsforschungsinstitut, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Und es wäre interessant, mal unter uns die Frage zu stellen und zu überlegen, wie viele Leute glauben wohl an ein Leben nach dem Tod und wie viele glauben nicht daran. Ich war erstaunt über die hohe Zahl, die nicht daran glaubt. 58% der Erwachsenen sagten, wir glauben nicht an ein Leben nach dem Tod. 58%, also mehr als die Hälfte. Das heißt, wir glauben nicht, dass wir einmal Gott schauen werden. Wir glauben nicht, dass wir einmal zur Verantwortung gezogen werden. Wir glauben nicht, dass wir einmal am Ziel sein werden. Wir glauben nicht, dass unser Leben ewigen Wert hat. Das steckt ja alles hinter dieser Antwort dahinter. Ich denke, dass manchem die Augen aufgehen werden, manchem ein bisschen spät und wahrscheinlich zu spät. Aber ich freue mich über jeden, dem Gott heute die Augen öffnet, sodass er nicht nur an ein Leben nach dem Tod glaubt, denn wenn ich an Jesus glaube, glaube ich immer an ein Leben nach dem Tod, weil er den Tod schon hinter sich hat. Wenn mal einer wiederkäme, ist eine Scherzformulierung für Ungläubige. Denn Jesus kam nach 3 Tagen wieder, hat sich seinen Freunden gezeigt, über 500 Zeugen für eine Sache. Über 500 Zeugen für eine Sache steht schriftlich in der Bibel. Und ich denke schon, dass das Leben weitergeht, dass wir im Tod Gott nach dem Tod Gott schauen lernen und am Ziel sein werden. Gott spricht also dem Mose zu und sagt, du kannst mich nicht schauen, aber ich werde an dir vorübergehen und werde dich so lange schützen, dass dir nichts passiert, bis ich vorüber bin. Und dann darfst du mir nachsehen, nachschauen. Interessant ist, dass Gott den Mose schützen muss vor sich selbst. Er stellt ihn in eine Spalte des Felsens und hält seine Hand über ihn, dass ihm nichts passiert. Das heißt, Gottes Gegenwart ist so gewaltig, dass wir geschützt werden müssen. Und der Felsen ist ein Bild für Jesus in der Bibel. 1. Korinther 10, Vers 4 heißt es, dass er dieser Felsen ist. Das heißt, nur wenn ich in Jesus geborgen bin, bin ich geschützt vor der Gegenwart Gottes, sodass sie mir nicht zum Unheil dient, sondern zum Heil und zur Liebe wird. Viele Leute reden von dem sogenannten lieben Gott, und der liebe Gott, der ist grundsätzlich mit allem Wesentlichen einverstanden im Leben, obwohl das ja gar nicht stimmt. Es ist ein Gott, der spezialisiert ist auf Vergebung und der einem offensichtlich nichts tut, weil er sowieso keiner Fliege etwas zuleide tut. Ich habe das ein bisschen übertrieben, aber bewusst. Dieser liebe Gott ist sicher kein Gott der Bibel, weil es ihn gar nicht gibt in der Bibel. Gott ist Liebe, Gott ist auch Gerechtigkeit, er ist Wahrheit und er ist auch der Richter. Und deshalb muss mich Gott schützen vor seinem Licht, vor seinem Gericht, in dem Jesus, dieser Retter, mich von allen Seiten umgibt. Wer meint, durch den lieben Gott ohne Gottesfurcht in die Ewigkeit zu kommen, der täuscht sich, weil er die Erlösung durch Jesus nicht annimmt. Er wird also in diesem Felsen geschützt und dann darf er Gott nachschauen. Wie Gott an ihm vorüber ist, darf er ihm nachsehen und hört vorher noch diesen wunderbaren Namen Gottes. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Es ist nicht ein großartiger Name Gottes. Er sagt, wem ich gnädig bin. Und das möchte ich jedem heute Morgen hier sagen. Vielleicht ist jemand da, der von sich sehr enttäuscht ist, weil er feststellt, dass er irgendwo sehr versagt hat, Dinge nicht gemacht hat, die er sich vornahm. Und dem möchte ich diesen Namen Gottes auch sagen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Es heißt, Gott möchte dir ganz persönlich gnädig sein, weil das seine Liebe ist zu dir, aber er will dir auch helfen, aufzustehen, dass du dann weitergehst und dass du mehr seine Stärke erfährst und in Anspruch nimmst durch Jesus. Wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Nicht so, dass ich ihn noch in den Dreck runtertrete und sage, na, dir ist sowieso nicht zu helfen. Ich möchte dich aufrichten und dir helfen, dich ermutigen. Das finde ich sehr schön, wenn ich Gott und Allah vergleiche, Allah, der Gott des Islam, er erbarmt sich auch, aber eigentlich in einem Sinn eines Fatalismus, dass er alles vorherbestimmt hat und ich sowieso nichts dagegen tun kann. Der Gott, an den ich glaube, erbarmt sich in Liebe, nicht in Verbindung mit einem Fatalismus oder Tyrannei, sondern meiner freien Verantwortung und seiner schenkenden, liebevollen Zuwendung. Ja, und dann darf Mose diesem wunderbaren Gott nachschauen. An der Stelle möchte ich ein Wortspiel gebrauchen. Wir reden manchmal davon, dass jemand das Nachsehen hat. Ja, da wollte einer irgendwas kaufen, aber der andere hat es ihm vor der Nase weggekauft und jetzt hat er das Nachsehen. Und so meinen viele Leute, dass Christen spezialisiert werden auf Nachsehen, das Nachsehen haben. Junge Leute können so die Liebe nicht richtig genießen, sie haben das Nachsehen auf diesem Gebiet, meinen ihre Eltern oder Freunde. Andere, die anfangen, viel Geld zu spenden für Gott, das kapieren die Verwandten nicht und meinen, sie hätten das Nachsehen mit weltlichen Freuden, die sie nicht richtig genießen können. Viele meinen, Christen sind so Leute, die grundsätzlich das Nachsehen haben, weil sie so ein bisschen an der Fülle des Lebens vorbei dirigiert werden. Ich denke schon, dass Christen Leute sind, die das Nachsehen haben. Und zwar dürfen sie Gottes liebenden Spuren in ihrem Leben nachsehen. Wenn sie rückschauen auf die letzten 5 Jahre oder 3 Jahre, dürfen sie erkennen, wie Gott sie wunderbar geführt hat. Und da dürfen sie ihm nachsehen und diesen großen Gott loben lernen und sich sehr darüber freuen und vor allen Dingen wissen, wenn er mir hier so wunderbar geholfen hat, dann wird er das in Zukunft auch tun. Insofern denke ich, dass wir wirklich das Nachsehen haben, ist nur die Frage, wohin? Und wenn ich nachsehe, dann schaue ich diesen Spuren Gottes hinterher und lobe ihn über den vergangenen Jahren, weil ich weiß, er hat mich wunderbar geführt. Und es wäre schön, wenn viele das immer wieder einmal tun, Gott loben, weil er sie wunderbar führt. Das heißt nicht spielend, heißt nicht fehlerfrei, heißt nicht immer auf rosigen Wolken, denn der Mose kam ja aus den größten Schwierigkeiten heraus. Noch viel größere als die Leute, als er gerade hatte, konnte er kaum mehr bekommen. Und trotzdem wusste er, Gott ist mit mir und ich mit ihm. Gottes Spuren in seinem Leben erkennen. Das finde ich sehr wichtig und sehr gut. Und ihn darüber loben lernen. Wir dürfen Gottes Herrlichkeit nicht sehen, in dem Sinne, dass ich ihn wirklich mit meinen optischen Augen erkenne. Und trotzdem dürfen wir sie spiegeln. 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir alle spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Was ist ein Spiegel? Das ist so eine Glasfläche oder auch ein anderes Material, vielleicht Metall, die das widerspiegelt, was vor dem Spiegel ist. Und wenn ich Gott widerspiegele, dann heißt es, dass er vor mir ist, in seinem Wort, in der Gemeinschaft, im Gebet, und dass dadurch dieser Spiegel auch in die Umgebung fällt. Das Volk Israel sollte ein Spiegel sein für Gott. Die ganze Welt sollte erkennen, wie gesegnet ein Leben ist mit Gott. Israel wollte später zwar auch Gottes Herrlichkeit haben, aber nur für sich, nicht Spiegel sein. Und das war schade. An der Stelle hoffe ich, dass Gott uns hilft, weiterzukommen, dass wir solche Spiegel sind für seine Herrlichkeit. Gottes Angesicht geht vor uns her, wusste jetzt der Mose. Wir schließen so jeden Gottesdienst mit diesem Segensgebet, wo dieses Angesicht zweimal erwähnt wird. Da heißt es einmal, er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Das finde ich so nett, wenn einem jemand anstrahlt. Ich denke da oft gerade auch an so kleine Kinder, die das so gerne tun. Wenn einem jemand anstrahlt, dann weiß ich, ich bin ihm herzlich willkommen. Ja, wenn sein Angesicht leuchtet. Und wenn Gottes Angesicht über dir leuchtet, dann solltest du jeden Tag denken, ich bin ihm herzlich willkommen. Und dann heißt es, er erhebe sein Angesicht auf dich. Das heißt, er lässt dich nicht aus den Augen. Er lässt dich nicht irgendwo ins Abseits geraten, sondern er weiß, wo du bist. Und deshalb weiß er auch, wo er mit dir reden kann. Der Mose kam aus der größten Verzweiflung, aus der größten Isolierung heraus, die es gibt. Er war seinem ganzen Volk gegenüber isoliert. Da war vielleicht außer dem Josua kein einziger, der wirklich so seine Linie mitverfolgte. Er hielt sich zu Gott und erlebte wahrscheinlich die größte Freude in seinem Leben, als sein Gebet erhört wurde, dass Gott an ihm vorüberging, er ihm nachsehen durfte und Gottes Herrlichkeit aus der Nähe erlebte, wenn er sie auch nicht sehen durfte. Es kann manchmal sein, dass jemand aus der größten Verzweiflung vielleicht zu der größten und auch schönsten Gotteserfahrung kommt, weil er am intensivsten beten lernt und Gott dieses Gebet erhört. Er sagt, rufe mich an, so will ich dich retten. Ich möchte schließen mit einem Lied, das ich als Jugendlicher oder junger Erwachsener gelernt habe und damals aktuell war, sicher auch vom Text her es heute noch ist. Da heißt es, ich möchte, dass einer mit mir geht, das Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Ich möchte, dass einer mit mir geht. Ich wart, dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht, der in den dunklen Stunden mir verbunden, ich wart, dass einer mit mir geht. Es heißt, dass einer mit mir geht, das Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten, es heißt, dass einer mit mir geht. Sie nennen ihn den Herrn Christ, der durch den Tod gegangen ist, er will durch Leid und Freuden mich geleiten. Ich möchte, dass er auch mit mir geht. Lieber Herr, wir freuen uns, dass du uns mit Namen kennst, so wie du den Mose mit Namen kanntest. Wir loben dich, dass im Vertrauen auf dich, Herr Jesus, unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Und wir loben dich, dass wir nicht alleine durchs Leben gehen müssen, sondern wissen, dass dieser wunderbare Gott mit uns ist. Amen.